Wespen übersäumt. Die Wiegen sind's, worin der Frühling die schlimmste Winterzeit verträumt. Ja, heute wird's ein bisschen lyrischer. Wie gesagt, es haben sehr viele Dichter was über den Februar und über den Karneval geschrieben, und das will ich euch ja nicht vorenthalten. Gut, nicht alle können etwas mit dem Karneval anfangen, selbst hier in Köln nicht, aber man muss sich halt mit ihm auseinandersetzen, gerade hier in Köln, wenn man keine Lust drauf hat. Und wenn's dann letztlich dazu führt, dass man halt ein paar Tage wegfährt. Jeder Mensch, wie er halt mag. In Köln feiert ja dieses Jahr das Festkomitee Kölner Karneval 200-jähriges Bestehen, was aber eher in der damaligen Zeit eine Kapitulation vor den Preußen waren, die damals die Regierung in Köln übernommen haben. Es nannte sich ja dann anfangs auch Festordnendes Komitee. Bis dahin war der Karneval alles Mögliche, aber nicht geordnet. Was ja auch der eigentliche Wesenszug des Karnevals war, teilweise auch noch ist, meist dann bei eher kleinen Veranstaltungen. Regelmäßig kommt natürlich auch von manchen Leuten so die Forderung, ihr müsst den Karneval ausfallen, weil es irgendwelche Katastrophen sind oder wie jetzt ein Krieg in der Nähe ist. Den Menschen sei gesagt, wir hier im Rheinland feiern Karneval, keinen Krieg. Wo man solchen Forderungen nachgegeben hat, zum Beispiel 1991 mit dem Überfall der Iraker auf Kuwait und dem anschließenden Krieg, hat sich nach Absage des Straßenkarnevals eine alte Tradition in Form des Geisterzuges wieder etabliert. Und den gibt es immer noch. In diesem Jahr ist der Zug am 11. Februar. Er beginnt um 19 Uhr. Der Start ist in Riehl zwischen Zoo und Flora auf dem Platz und zieht sich dann bis nach Nippes. Für weitere Informationen schaut einfach auf der Homepage von dem Geisterzug vorbei, www.geisterzug.de. So, jetzt kommen wir zu einem Text von mir. Das, worum es in dem Text geht, sollte man im Februar eigentlich schon lange erledigt haben, aber wie das Leben so spielt, manchmal ist man halt etwas spät dran. Haute Couture. Nein, Jacques, nein, so nicht. Auf gar keinen Fall. Roswitha Meß-Schmitz dreht sich vor dem Spiegel missgelaunt hin und her. Aber gnädige Frau, wenn jemand solch eine schlichte Eleganz tragen kann, dann sie. Er zupft den groben Stoff an einigen Stellen etwas zurecht und streicht ihn glatt. Darum geht es nicht. Es muss dem Anlass gerecht werden, mein lieber Jacques. Sie starrt auf das Spiegelbild und schüttelt den Kopf. Es muss aber auch meinem Hause gerecht werden. Das Modeatelier Jacques Boucher hat einen Ruf zu verlieren. Er breitet entrückt die Arme auseinander und mustert Frau Meß-Schmitz strahlend von oben bis unten. Schick! Einfach nur schick, gnädige Frau. Wie wär's mal mit dem Motto, der Kunde ist König, mein Lieber? Natürlich, das ist das oberste Motto meines Hauses, und Sie sehen ja auch aus wie eine Königin. Großartig, würdevoll, elegant. Frau Meß-Schmitz atmet tief durch. Ich will nicht aussehen wie eine Königin, ganz im Gegenteil. Die Kunden sollten in und mit ihren Wünschen behandelt werden wie die Könige und Königinnen. Verstehen Sie das, mein Lieber? So schwer sollte das doch nicht sein, gerade für ein solch renommiertes Modeatelier. Jacques verzieht das Gesicht. Vielleicht ist das Modeatelier Jacques Boucher nicht die richtige Adresse für Ihre minderen Ansprüche in diesem Fall. Frau Meß-Schmitz krallt sich in sein buntes Seidenhalstuch fest und schüttelt ihn. Jetzt hör mal zu, du Pappnase, ich lasse genug Geld her, um mich nicht von dir verscheißern zu lassen. Auch wenn es im Moment ganz gut läuft in deinem Laden, ich kenne noch den kleinen Flickschneider Göbes Fleischer, der in seiner winzigen Butze von der Hand in den Mund gelebt hat. Und glaube mir, ich weiß, wie du zu diesem Modeatelier gekommen bist. Ta, Rosi, mein Weg war mit Sicherheit nicht unanständiger als deine Methode, sich in die feine Gesellschaft einzuwanzen, ätzt Jack zurück. Dann sollten wir uns ja einig werden können, Schneiderlein. Mach einfach, was ich bestellt habe und gut ist. Jack läuft hochrot an. Du bist doch eine Alte.
Eine Alte was, Köbes?
Er schreit schrill auf, schnappt sich eine große Schere vom Tisch und stürmt auf Frau Meß-Schmitz zu, die ihrerseits laut aufschreit. Geübt sticht und schneidet Jacques mit der Schere, reißt eine hysterisch um sich schlagenden Frau herum, bis beide erschöpft und stöhnend zu Boden sinken. Langsam rappelt sich Frau Meß-Schmitz auf, blickt auf das zerschnittene und zerrissene Gewand, die zerzauste Frisur, betrachtet sich von allen Seiten im Spiegel, sie schaut, wie der Stoff schwingt und nach der Bewegung wieder fällt. Jacques müht sich ebenfalls langsam hoch und starrt auf Frau Meß-Schmitz, die sich vor dem Spiegel fröhlich dreht.
»Na, Jacques, geht doch.
Genau so hat ein Vogelscheuchenkostüm auszusehen. Das richtige Kostüm zu finden ist auch immer so eine Sache. Manche ziehen jedes Jahr dasselbe an. Der organisierte Karneval hat halt so seine Uniformen. Und dann gibt es immer Leute, die mit sehr viel Fantasie und Geschick ein tolles Kostüm basteln jedes Jahr. Was einige nicht so recht bedenken dabei ist, die Straßenkarneval und Kneipentauglichkeit des Kostüms sicherzustellen. Oder es gilt halt das alte Motto, wer schön sein will, muss leiden. Wichtiger wie alle Kostüme ist aber, fröhlich und aufgeschlossen, sich in das bunte Getümmel zu stürzen und einfach mitzufeiern. Jetzt kommt noch was Lyrik, ein Gedicht von Marie-Louise Weißmann. Karneval der Unbeschwingten. Ach, ich war mir ganz entlaufen, tanzte fremd im fremden Land, und sie wollten mich schon taufen, einer doch den Namen fand, der mich rief, wie sie mich nannten damals, einst vor langer Zeit. Und ich wusste, sie erkannten unter dem gemalten Kleid doch den Fremdling, der verblieben, nun sich selber unbekannt, sein verstoßenes Herz zu lieben, stand er rot an einer Wand. Soweit das. Hören wir jetzt mal kurz rein, was Ludwig Thoma aus Bayern zum Karneval zu sagen hat. Karneval. Väter, hört mich, Mütter, hört die Mahnung. Jetzt kommt wieder jene Zeit, versteht, wo so manche Tugend ohne Ahnung der Besitzerin abhanden geht. Beutesuchend schleicht umher das Laster. Wer ist sicher, dass ihm nichts geschieht, wenn man jetzt der Busenalabaster und beim Hofball auch die Nabel sieht? Von den Blicken kommt es zur Berührung, irgendwo zu einem Druck der Hand, und so manches Mittel der Verführung sei aus Scham hier lieber nicht genannt. Wenn an hochgewölbte Männerbrüste sich das zarte Fleisch der Mädchen drängt, regen sich von selbst die bösen Lüste und was sonst damit zusammenhängt. Darum, Eltern, wenn die Geigen klingen und die Klarinette schrillend pfeift, hütet eure Tochter vor den Dingen, die sie hoffentlich noch nicht begreift. Gut, soweit die Mahnung zu Karneval aus Bayern. Jetzt gehen wir aber wieder nach Köln. Wie man aus dem Text heraushören kann, ist es das vornapoleonische Köln, also die freie Reichsstadt Köln. Die Geschichte ist von Wilhelm Heinrich von Riel. Er ist 1823 geboren und gestorben ist er 1897 in München. Fastnacht. Köln ist immer eine lustige Stadt gewesen, namentlich aber an den Tagen meiner Wanderschaft. Die Bürger lebten herrlich und in Freuden, und das übrige Volk bettelte gemütlich in den Kirchen und Straßen und fuhr auch nicht schlecht dabei. Die Schildwachen an den Toren bettelten die einziehenden Reisenden an, und da die Stadt für eine Freistätte verdächtiger Personen aus den angrenzenden Ländern galt, so gab jeder den Löffelsoldaten gern ein Almosen, bald aus guter Laune, bald aus Furcht. Ein ganzes Jahr hatte ich in Köln gearbeitet. Es hielt mir anfangs schwer unterzukommen, da man die lutherischen Ketzer nicht gerne sah in der heiligen Stadt, wie wir auch 2 Stunden weit nach Mülheim in die Kirche gehen mussten. Aber als ich einmal meinen Meister gefunden, ward ich bald heimisch bei ihm und hatte dort gute Tage. Denn die reichen Kölner, für die wir arbeiteten, sind Leute, die Slang hängen lassen, wenn sie Slang haben, und nirgends bekam der Gesell und Lehrjunge so ein kavaliermäßiges Trinkgeld als bei den Kölner Prälaten und Domherren. Da ging es dann hoch her unter den jungen Handwerkervolk. Ja, eine lustige Zeit war sie doch, die gute alte Zeit. Wenn die Maurer damals den Grundstein eines Hauses legten und herkömmlicherweise eine Flasche Wein hineinmauern sollten, dann tranken die Gesellen flugs den Wein weg und mauerten die leere Flasche ein für künftige Geschlechter. Die neuen französischen Papiertapeten kamen eben in Mode in den reichen Häusern von Köln und das Aufkleben derselben ward von den Tapezierern für ein besonderes Kunststück und Geheimnis ausgegeben, und die Gesellen verlangten für jedes Zimmer 5 bis 6 Maß Wein, um ihn unter den Kleister zu mischen, der nach einem geheimen Rezept zusammengesetzt werde. Dann kamen wir Bauhandwerker alle zusammen bei den Tapeziergehilfen und tranken den Wein, indes der Kleister das nötige Wasser trank. Oh, wie ist es verkühlt und verhärtet, das glutflüssige, funkensprühende Erz meiner lustigen Jugendzeit. Also ein ganzes Jahr hatte ich in Köln gearbeitet, und nun wollte ich fortziehen aus den alten Mauern. Da war es mir doch recht gelegen, dass vor Toresschluss noch die tolle Fastnacht kam. In 3 Tagen geht es auf den geraden Weg zurück nach dem Westerwald. Die Wanderschaft hat ein Ende, und wenn ich einmal in unseren Bergen festsitze als Meister, dann gibt's für mich in 20 Jahren nicht wieder eine kölnische Fastnacht. So dachte ich, als ich am Morgen des fröhlichen Tages meinen Bratenrock anlegte, nämlich den roten Rock mit den gelben boxledernen Buchsen, worin ich konfirmiert worden bin,
und mein seliger Vater war auch darin konfirmiert worden. Da trat die Frau Meisterin zu mir, ein wohlgenährtes, rotbackiges, echt kölnisches Kind, festlich aufgeputzt. Um den Kopf hatte sie aber über die Haube allerzeit ein weißes Tuch gebunden, denn ob sie schon aussah wie das Leben, litt sie doch stark an der Kopfgicht. Die gute Frau hielt große Stücke auf mich und vertraut mir manchmal ein Geheimnis. Schien es doch, als ob sie auch heute so etwas auf der Seele habe. »Wie geht es Ihrer Kopfgicht, Frau Meisterin?« fragte ich wie alle Tage, »so auch heute zum Morgengruß.« Und jedes Mal erwiderte sie, »wie es Gott gefällt, aber doch herzlich schlecht.« So hatten sie mir ein ganzes Jahr lang jeden Tag geantwortet. Heute jedoch sprach sie, »wie es Gott gefällt, aber bald wird's ein Ende haben. Das ist meine Fastnachtsfreunde, Martin, dass endlich ein Mittel wieder die heillose Übel gefunden ist. Heute ist ein Tag gekommen, wo wir's anwenden können.« Und sie zog mich in die Ecke und flüsterte, »der Meister darf um nichts wissen, er ist hinausgegangen, die Gecken zu sehen, und all die anderen laufen gleichfalls auf den Gassen herum. Das Mittel lässt sich nur ganz geheim anwenden. Ich brauche Sympathie.« »Nun, Frau Meisterin«, sagte ich, »und ich will meine Narrenkappe aufsetzen, das ist auch Sympathie, und mit den Gecken durch die Straßen fahren.« Im Stillen wünschte ich aber der guten Frau, dass sie die Sympathie nicht auch zur Narrenkappe werden möge, denn sie war eine herzensgute Seele, aber viel Grütze hatte sie nicht im Kopf. Auf der Straße begegnete ich dem Meister, der nahm mich mit in die Trinkstube der Zunft. Er wusste wohl, dass er einen rechtschaffenen Gesellen an mir hatte, drum führte er mich heute, es war zum ersten Mal, nicht nur in die Trinkstube, sondern er bedeutete mir auch klar, wie hoch er diese Auszeichnung anschlage, denn seine Einladung schloss er mit den feierlichen Worten, »Danach der Mann, danach wird ihm die Wurst gebraten.« In der Trinkstube aber durfte ich mich an das untere Ende des großen Tisches setzen, denn oben saßen die Meister, und einmal wurde mir sogar von meinem Meister über den ganzen Tisch hinzugetrunken, was ein großes Aufsehen erregte. Danach trat der Meister zu mir und sprach ganz vertraulich, »Ich will dir noch eine Freude machen, Martin. Du sollst die kölnische Fastnacht recht gründlich gesehen haben, darum will ich dich nachher auf den Gürze nicht mitnehmen. Zuvor aber geh mit nach Hause, ich muss noch ein Stück Geld zu mir stecken für alle Fälle.« Und dann wollen wir es lustig treiben bis tief in die Nacht hinein. Als wir ins Haus traten, begegnete mir die Frau Meisterin auf dem Flur. »Wie geht's mit der Kopfgicht, Frau Meisterin?« fragte ich in der herkömmlichen Weise. »Wie es Gott gefällt, aber doch recht herzlich schlecht«, sprach sie laut. Leise flüsterte sie zu mir. »Wann heute bei St. Aposteln die Vesperglocke läutet, dann fliegt die Kopfgicht zum Fenster hinaus.« Der Meister war in die Stube gegangen, um das Geld zu holen. Sehe ich doch noch leibhaftig das versteinerte, vergeisterte Gesicht vor mir, mit welchem der dicke, ehrliche Mann zurückkam, ein Säcklein in der Hand schüttelnd, und es klang wie, wenn lauter Steine darin wären.
»Weib, ist das nicht unser Geldsäckchen? Wo ist das Geld?«
»Jesus Maria Josef«, rief die Meisterin, in deren rundbackigen Gesicht nun auch die Versteinerung und Vergeisterung anfing, sprang hinzu, riss dem Meister das Säcklein aus der Hand, da rollten lauter Steine auf die Erde, lauter schöne, glatte Rheinkiesel. Das war zu viel für eine Fastnachts, selbst für eine kölnische. Mir kam die Verwechslung fast vor wie jene von Wasser und Wein bei den Terpeziergesellen. Der Meister konnte eine Weile nichts weiter herausbringen als lauter »Hölle« und »Teufel« und die Meisterin nichts erwidern als »Jesus, Maria und Josef«. Endlich fand sie gebrochene Worte, um zu bekennen, sie habe Sympathie als Mittel gegen die Kopfgicht gebraucht. Zwei Zigeunerinnen hätten ihr das Mittel zugerichtet, den Zauber gesprochen und zum Ende, hier kam die Bekenntnis nur noch tropfenweise in großen Pausen heraus, habe das Weib einen irdenen Topf gefordert, worin sie Kräuter abkochen wolle. Auf dass sie aber den rechten Zauber während des Kochens über die Kräuter gesprochen werden könne, müsste ein Säckchen, nämlich ein Säckchen mit wenigstens 20 Talern gefüllt, in den Dampf des Gebräus gehalten werden. Das Säckchen sollte aber nur für den Zauber hergeliehen sein. »Oh, nun hat der Teufel das Geld in Kieselsteine verwandelt. Ich wollte ihr anfangs nicht volle 20 Taler herleihen. Da sagte die junge kleine Hexe, ihr Christen sprecht danach das Geld, danach die Seelmess. So sagt der Zigeuner auch. Danach das Geld, danach der Zauber. Wollt ihr bloß den Schwachen, den kleinen Zauber, dann geht es auch mit dem kleinen Geld.« »So sagte die junge Kleine«, rief ich hinein. »Ach ja, das kleine Weibsbild. Mit dem pechschwarzen Haar und dem feuerfarbenen Tuch. Ja, wie ein Turban um den Kopf gewunden. Und die Alte hatte eine große Warze auf der Nase, wie ein Groschenstück. Und die Kleine hatte auch eine Nase? Eine Nase? Wie, was, eine Nase? Ja, die Nase war es, die unheilvoll unschöne Nase, die mich schon so oft verblendet hatte, und ich sah sie jetzt wieder in der höllischen Klarheit und lief davon, als stürzte das Haus brennend über meinem Kopf zusammen. Und ohne eigentlich selber zu wissen, was ich wollte, lief ich stundenlang die Straßen auf und ab, bis mir die Gedanken wieder ein wenig zur Ruhe kamen. Erst in der Dämmerung kam ich wieder gegen das Haus des Meisters. Es war aber nahe der Stunde, wo von St. Aposteln die Vesperglocke läuten sollte. Da sehe ich, dass mir jemand in einiger Entfernung nachfolgt. Ich bleibe stehen, die Gestalt nähert sich mir. Es war eine feine, vornehme Frauenmaske. Als sie vor mir stand, nahm sie die Larve herunter. Jetzt kam das Versteinern und Vergeistern auch an mein Gesicht. Das war meine Elisabeth, wie sie leibt und lebte. Die Gestalt aber sprach mit der feinen Stimme, die mir schon seit länger als einem Jahr, seit ich das Zigeunerkind tot glaubte, wie der verschwebende Orgelton aus einer Gespensterkirche im Ohr geklungen hatte. »Ist das eures Meisters Haus?« An der Stimme erkannte ich, dass es wirklich die Zigeunerin sei, denn das Dämmerlicht und das ordentlich christliche Kleid des Heidenmädchens hatte die täuschende Ähnlichkeit mit meiner Braut ganz vollendet. Ich antwortete, ja, wie ein Schulbube im Examen. Da zog sie 20 Taler hervor und sprach, hätte ich vorausgewusst, dass jenes Weib eure Meisterin ist, ich würde sie um aller Weltgüter nicht bestohlen haben. Ich erfuhr es erst, als sie selber davon plauderte, und da war es zu spät. Nehmt das Geld und bringt es ihr zurück. Jetzt kam mir der Verstand und Mut und die Sprache wieder. Wer sich des Stehlens getraut, rief ich, der muss sich auch des Galgens getrauen. Wer am Galgen stirbt, erwiderte sie, braucht nicht im Bette zu sterben. Und weißt du nicht, dass Stehlen Sünde ist? Den Fremden bestehlen ist keine Sünde, den eigenen Stamm bestehlen ist schwere Sünde. Diese habe ich verübt, aber nur dir zuliebe. Und wo willst du hinaus mit dieser Liebe zu mir? Du sollst das Pflegekind unseres Stammes werden. Du sollst mit mir ziehen durch Wald und Heide, nach Nord und Süd, frei und flüchtig wie der Wind, der mit uns über die Heide braust, die Narren verachtend, die sich in Städten und Dörfern selber ihre Kerker bauen. Zum Wanderer bist du geboren, aber noch hast du nicht geschmeckt, wie selig und frei der Wanderer ist, der Zigeuner. Kein Komödiant hatte jemals schöner geredet und kein Pfarrer beweglicher, denn es rieselte mir über den Rücken, als sie so gesprochen und in der Dämmerung verschwand. Ich weiß nicht wie, und das Geld hielt ich auch in den Händen und wusste nicht, wie ich es gewonnen. Aber stolz war ich doch, dass ich den Mut gehabt, dem verwahrlosten Mädchen den Text zu lesen über das Stehlen. Hätte ich nicht an dem Tage gerade den roten Rock getragen und die gelben boxledernen Buchsen, worin ich und mein seliger Vater konfirmiert worden sind, ich hätte mich schwerlich so tapfer ins Zeug geworfen. Als ich aber der Frau Meisterin das Geld wieder gebracht und Lob und Dank in Fülle von ihr und dem Meister gewonnen hatte, denn sie glaubten, ich sei den ganzen Tag mit den Polizeidienern umhergelaufen, um die diebischen Weiber aufzuspüren, da fragte ich, nicht ohne einige Bosheit, »Nun, Frau Meisterin, wie geht's mit der Kopfgicht?« »Mit der Kopfgicht?« fragte sie und besann sich und fühlte an den Kopf, als suche sie was und könne es nicht finden. Da läuteten die Vesperglocken von St. Aposteln. Die Kopfgicht war in der Tat zum Fenster hinausgeflogen. Im Schreck hatte sie die Frau verloren und vergessen. Und sie rühmte ihr Leben lang die Sympathie der Zigeuner als den heilbringenden Zauber, wodurch sie die böse Kopfgicht quitt geworden sei. Das war eine Erzählung aus dem alten Köln, aus der freien Reichsstadt. Natürlich in der Sprache des 19. Jahrhunderts, die für uns in Teilen ein wenig ungewöhnlich in den Ohren klingt. Dann kommt jetzt noch ein bisschen Lyrik. Ein kurzes Stück von Hans Assmann von Abschatz. Fastnacht. Man füllt sich, ehe man fasten muss, bis auf den Ekel und Verdruss und macht das Maß der Sünden voll, wenn man darüber trauen soll. Ja, das war sehr kurz und schmerzlos mal kurz alles zusammengefasst. Und zum guten Schluss gibt es noch ein Gedicht von Hermann van Ling. Abschied vom Karneval. Ihr zierlichen Füßchen in silberner Seide, von Rhythmen des Tanzes so reizend bewegt, ihr holden Gestalten im blumichten Kleide vom Taumel der Freude so lieblich erregt, ihr zündenden Blicke voll Liebesglück, lebt wohl, mir kehrt ihr nie wieder zurück. Lebt wohl, ihr schönen, entzückenden Stunden, es winkt mir hinweg vom festlichen Saal, lebt wohl, seid mir für heute entschwunden, so war es ein Grüßen zum letzten Mal. Es hat mir die Schläfe der Dämon berührt, der alles vom Reigen des Lebens entführt. Ach, mitten in all den Jubelgedränge verbirgt sich ein heimliche Klage so leicht, und wenn ich nicht länger die Träne bezwänge, wie jetzt mich der bangste Gedanke beschleicht. Wer sieht es, wo jeder dein Herz verlor, ich nehme die lachende Maske noch vor. O kämt ihr mir wieder, wie wollt ich genießen, euch Stunden im schwelgenden Übermut, wie zärtlich die schlanke Gefährtin umschließen und küssen die Lippen mit doppelter Glut. Und fesseln jedwede versäumte Lust, mir doppelt der flüchtigen Freude bewusst. Doch was ist gestern und was ist heute? So wie man sich einst im Reigen schwang, und wie man sich vor Jahrhunderten freute, so wird man sich freuen jahrhundertelang. Verwelken die Kränze, bringt neue der Mai, schwebt blühende Paare, schwebt selig vorbei. Ja, aber noch ist es nicht vorbei. Der Abschied vom Karneval ist noch nicht da. Also wünsche ich euch wunderschöne Karnevalstage. Feiert, organisiert, unorganisiert, so wie es euch gefällt. Hauptsache freudig, friedlich und entspannt. Und euch, die keinen Karneval feiern, wünsche ich euch Spaß und Vergnügen bei allem, was ihr so vorhabt die nächste Zeit. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Peter Fassbender.